Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Anton Vögtle hielt seinen Vortrag »Die griechische Sprache und ihre Bedeutung für die Geschichte des Christentums« am 12. Juni 1971 im Kongresshaus Freiburg auf einer Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg über das Thema »Der Lebenswert des Griechischen«. Auf der gleichen Tagung wurde der Vortrag von Helmut Hönel, griechisches Erbe und neuzeitliche Naturwissenschaft, gehalten, der im Mai als Podcast verbreitet wurde. Wegen des Bandwechsels beim Aufnahmegerät ist bei ca. 1 Stunde 14 Minuten ein kleiner Textausfall, der hier durch ein Pausenzeichen gekennzeichnet ist.
Meine Damen und Herren, unerlässliche Voraussetzung für die Erforschung der Geschichte des Christentums ist die Kenntnis vor allem dreier Sprachen, die des Hebräischen, des Griechischen und des Lateinischen. Die Schriften oder die Schrift, wie die seit Beginn des dritten christlichen Jahrhunderts als Altes Testament bezeichneten maßgebenden heiligen Urkunden Israels in den ältesten christlichen Dokumenten heißen, waren ja mit Ausnahme geringer aramäischer Teile in hebräischer Sprache geschrieben. Man braucht kaum zu betonen, dass das Lateinische, etwa das Syrische, Koptische, Armenische, Georgische, Äthiopische und so weiter, bald weit an Bedeutung überragte, seitdem gegen Ende des 2. Jahrhunderts die Bibel ins Lateinische übersetzt wurde, die sogenannte Vetus Latina, in den beiden Formen der Versio Afra und Itala, und der Afrikaner Tertullian sowie Minucius Felix die lateinisch-christliche Literatur eröffneten. Speziell für das christliche Altertum hat das Griechische, genauer selbstverständlich die Koine Dialektos der hellenistischen Epoche, ganz ausnehmende Bedeutung gewonnen. Wohl seit der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts vor Christus war nach und nach in Alexandrien die griechische Übersetzung des Alten Testamentes entstanden, die sogenannte Septuaginta. Sie ist nicht unbedingt die älteste und auch nur unbedingt die einzige griechische Übersetzung des Alten Testamentes, was jedenfalls nicht ganz geklärt ist, sicher aber die wichtigste. Sie wurde die Bibel der vielen jüdischen Gemeinden in der hellenistischen Welt und wurde deshalb auch die Bibel der christlichen Gemeinden, die schon in den ersten Jahren nach der Kreuzigung Jesu im außerpalästinischen Raum entstanden waren und die vor allem dank der überragenden missionarischen und theologischen Persönlichkeit des Apostels Paulus schon nach weniger als 2 Jahrzehnten nach Zahl und Bedeutung die aramäisch sprechenden Gemeinden des Mutterlandes überragten. Im Unterschied zum palästinischen Kanon umfasste diese Septuaginta außer mehreren Ergänzungen und Bearbeitungen ursprünglich hebräischer Bücher 9 Schriften mehr als die hebräische Bibel, darunter auch original griechische Schriften wie die bekannte Sapientia Salomonis und die Bücher 2 bis 4 Makkabäer. In griechischer Sprache geschrieben und stark der griechischen Geisteswelt verpflichtet, war sodann die um die Zeitenwende entstandene jüdische Geschichtsschreibung und die reiche jüdisch-hellenistische Propagandaliteratur, die zusammen mit hebräisch und aramäisch verfassten Schriftprodukten des sogenannten Frühjudentums, den im Ganzen wichtigsten Interpretationsrahmen für die ältesten Dokumente des christlichen Glaubens liefern. Zahlreiche Vorstellungen und Ausdrucksweisen des heidnischen Hellenismus sind dem frühen Christentum durch das hellenistische, griechisch sprechende Judentum der Diaspora vermittelt worden. Sodann sind natürlich vor allem zu nennen die ältesten schriftlichen Dokumente des christlichen Glaubens selbst, die allesamt griechisch geschrieben sind, nämlich die bekannten zwischen 50 und rund 140 nach Christus entstandenen 27 Schriften des späteren Neuen Testaments, wie auch die zum Teil gleichzeitigen Schriften der sogenannten apostolischen Väter, dann die meisten Schriften der sogenannten Apologeten, weiter zahlreiche neutestamentliche Apokryphen, also seit dem zweiten christlichen Jahrhundert entstandene Imitationen der ältesten christlichen Literaturformen, Evangelien, Apostelgeschichten, Briefe, Apokalypsen und gerade auch hinsichtlich des Neuen Testamentes, das ganz sicher in seinem Korpus die ältesten christlichen Dokumente enthält, ist beachtlich, so sehr einige Schriften durch ihr Koiné-Griechisch hindurch stärkstens semitische Sprachgewohnheiten ihrer Verfasser verraten, bis hin zu der griechisch unmöglichen Apokalypse, ließ sich bisher doch für keine neutestamentliche Schrift überzeugend nachweisen, dass sie als Ganze oder in wesentlichen Teilen eine direkte Übersetzung einer oder mehrerer semitischer Vorlagen darstelle. Noch um 200 nach Christus hat Hippolyt von Rom seine zahlreichen Werke zur Ketzerbekämpfung und Exegese bezeichnenderweise griechisch geschrieben. Nur zu nennen brauche ich schließlich die reiche und kräftig aufstrebende christliche Literatur, die kurz vor 200 in Alexandria, im ägyptischen Alexandrien, dem Zentrum griechischer Weisheit, zu entstehen begann, die sogenannten griechischen Kirchenväter bis hin etwa zu Cyrill von Antiochien und die dann im griechischen Osten beginnende Scholastik, nicht wahr? Etwa auch bis Johannes Damaszenus. Sofern Sie mir gewiss gestatten, dass ich bereits kompetenzhalber meine Fragestellung auf die Anfänge des Christentums beschränke, sind aus dem heidnisch-hellenistischen Bereich selbstverständlich alle griechischen Dokumente der Jahrhundertwende unmittelbar vor und nach Christi Geburt von Belang, Inschriften, Papyri, Ostraka, Münzen, erst recht Schriftwerke historischen, philosophischen und religiösen Inhalts, wie beispielsweise auch das Corpus Hermeticum. Seine meisten Teile wurden zwar erst in der Zeit zwischen 100 und 200 nach Christus aufgezeichnet, es bietet aber Überlieferungen, die schon vorher eine längere Zeit mündlicher Tradition durchlaufen haben, so dass wir ein wichtiges Dokument der schon vorchristlichen und außerchristlichen Gnosis, also der damaligen Weltreligion, vor uns haben. Ich erwähnte nun zu Anfang die eminente Bedeutung der Tatsache, dass die maßgebenden Schriften Israels bereits vorchristlich ins Griechische übersetzt wurden und diese Übersetzung, die Bibel des außerpalästinischen Judentums, also der vielen jüdischen Gemeinden in den Großstädten der hellenistischen Welt, wurde und damit eben auch die Bibel des griechisch sprechenden Urchristentums, dessen Gemeinden ja meist natürlich in der Synagoge, bei den Leuten der Synagoge ihren Anfang nahmen, wie uns ja auch die paulinische Missionsmethode bezeugt, was ja schon seinem selbstverständlichen Grundsatz entsprach, erst den Juden, dann den Hellenen, was ja allein schon durch den Gang der Christusoffenbarung selbstverständlich war, dieses Privileg des Gottesvolkes. Also diese Septuaginta wurde die Bibel eben auch des griechisch sprechenden Urchristentums, seitdem diesem schon in den ersten Jahren im syrischen Antiochien ein zweites Zentrum neben Jerusalem entstanden war. Man muss sich freilich vorweg vor einseitigen Vorstellungen hüten, nicht wahr? Jesus lebte in der hebräisch geschriebenen Bibel seines Volkes, die bei den gottesdienstlichen Lesungen in der Synagoge am Sabbat ins Aramäische übersetzt wurde, was ja zu der höchst bedeutsamen Targumim-Tradition führte, eine überaus wichtige Quelle für die zeitgenössische Exegese des Alten Testamentes. Dasselbe gilt auch von den sogenannten Uraposteln und Urzeugen, die als erste die Botschaft Jesus als dem Gesalbten als dem Auferweckten gleich Erhöhten verkündeten. Die Grundaussagen der Christusbotschaft wurden also erstmals aramäisch artikuliert, wenn uns selbst auch die ältesten, sogar vorpaulinischen, kerygmatischen Formen und Bekenntnisformen, abgesehen von dem bedeutsamen Gebetsruf Maranatha, unser Herr, nämlich Christus, komme, nur griechisch erhalten sind. Man sollte auch nicht bestreiten, dass der Apostel Paulus, dieser Mann zweier Welten und geschulte pharisäische Schriftgelehrte, der erste geschulte Theologe des Christentums, aus dessen Feder zugleich die einzigen, sicher in der ersten Generation geschriebenen Dokumente stammen, zur Formulierung und Begründung des Evangeliums außer der Septuaginta, gelegentlich, ja sogar oft, auch den hebräischen Text verwendet, berücksichtigt, sich ihm anschließt. Auch bedeutende Theologen der zweiten und eventuell schon dritten Generation, wie der Verfasser des Matthäus-Evangeliums und des Hebräerbriefes, zitieren nicht nur die Septuaginta, sondern greifen da und dort zum hebräischen Text, um die prophetisch verstandenen, als Verbal- und Realprophetie verstandenen Schriften das sagen lassen zu können, was sie vom christlichen Standpunkt, vom Standpunkt des in Jesus Christus erfolgten und noch zu vollendenden Heilsgeschehens besagen und begründen sollen. Aber unbeschadet der Tatsache, dass die ältesten schriftlichen Glaubenszeugnisse allesamt in griechischem Sprachgewand vorliegen, hat sich der Forscher schon von daher deshalb stets für einen äußerst komplexen Sachverhalt offen zu halten. Wir beginnen also mit einem Blick auf diese Septuaginta. Wortgebrauch und Stil, aber auch Genauigkeit und Zuverlässigkeit dieser nach und nach von verschiedenen Übersetzern gefertigten Übersetzung stehen keineswegs überall auf der gleichen Höhe, während man in einigen Büchern, wie vor allem und gewiss nicht zufällig in dem zuerst übersetzten Pentateuch, also den 5 Bücher Moses, einem Streben nach möglichst treuer Wiedergabe der Vorlage findet, sind andere, wie zum Beispiel Jesaja und Jeremia, ziemlich frei übertragen und stellt die griechische Fassung des Danielbuches eher eine Umschreibung als eine Übersetzung dar, wodurch freilich der Hellenisierung nur umso mehr stattgegeben werden konnte. Die Übersetzung der hebräischen Bibel ins Griechische wirkte sich vor allem nach zwei Richtungen aus, die auch für das spätere Christentum von Bedeutung wurden. Auf der einen Seite nahmen manche griechische Wörter aufgrund der ihnen entsprechenden hebräischen Ausdrücke einen neuen Bedeutungsgehalt an. Einige Beispiele. Mit hebräischem Panim wird die dem Betrachter zugewandte Seite bezeichnet, sodass nicht nur das Angesicht eines Menschen etwa Panim genannt wird, sondern auch vom Gesicht der Erde bzw. dem Gesicht des Landes gesprochen wird oder vom Gesicht des Altars. Ich muss natürlich immer jeweils auf Belege verzichten aus Zeitgründen. Unter Einwirkung der hebräischen Redeweise wird daher der Bedeutungsgehalt des griechischen Wortes prosopon ausgedehnt und auch in übertragener Weise auf die dem Blick sich darbietende Seite von Gegenständen angewendet, wie das auch in der neutestamentlichen Sprache geschieht. Adjektive sind im Hebräischen weit weniger gebräuchlich als im Griechischen. Man bedient sich stattdessen häufig eines im Genitiv angehängten Substantivs, um eine nähere Charakterisierung anzuzeigen. Da diese Redeweise in der Septuaginta vielfach beibehalten wurde, entstehen hebraisierende Ausdrücke wie der Weg der Gerechtigkeit gleich der rechte Weg, wie beispielsweise auch im Neuen Testament zu lesen ist. Aber natürlich gibt es theologisch weit bedeutsamere Beispiele. Die Griechen verstanden unter Doxa den Anschein, die Meinung. Unter dem Einfluss des hebräischen Kabot wird das Wort Doxa in der Septuaginta an vielen Stellen in der Bedeutung von Glanz, Herrlichkeit verwendet, eine Bedeutung, ohne die sich die Doxa-Aussagen, und zwar zum Teil sehr zentrale Doxa-Aussagen des Neuen Testamentes, nicht verstehen lassen. Typisch ist zum Beispiel die Kabot Yahweh im Weihnachtsevangelium, nicht wahr, in dieser Christusgeschichte, die durch Engel des Herrn, die in Bethlehem erfolgt, die Geburt des Messias verkünden lässt, wenn es da heißt, und die Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Da ist diese eben Doxa gemeint. Wobei wir natürlich, weil es eine Verkündigungserzählung ist und nicht eine historische Bericht, uns nicht die Frage zu kümmern braucht, wie man denn diese Herrlichkeit Gottes gesehen hat, als solche erkannt hat. Oder andere Beispiele. Ohne hier auf die neuere, angelaufene Grundsatzdiskussion eingehen zu können, ist natürlich richtig, dass die meisten Wörter in der Septuaginta und im Neuen Testament den Bedeutungswert behalten, den sie normalerweise im Gebrauch der hellenistischen Sprache hatten. So enthält beispielsweise das Pronomen Ego im Griechisch der Bibel keinen Bedeutungswert, der im Vergleich zum hellenistischen Griechisch neu und spezifisch wäre. Klar, sondern da hängt alles davon ab, wer dieser Ego ist. Ebenso wenig Wörter wie zum Beispiel Hetyra, Hepolis, Tohimation, also Wörter, die physikalische Gegenstände bezeichnen. Das ist aber bereits anders mit abstrakt begriffen. Apolytrosis zum Beispiel hat an sich im Neuen Testament keine Bedeutung, die völlig verschieden wäre von der in der hellenistischen Profangräzität. Aber bereits durch die Septuaginta wurde diesem Wort eine Beziehungsdimension in Richtung auf die alttestamentliche Vorstellung von Befreiung und Rettung eingezeichnet, die es im klassischen oder hellenistischen Griechisch einfach nicht hatte. Oder Aletheia hat im Neuen Testament keinen Sinn, der gänzlich von dem des im ersten Jahrhundert gesprochenen Griechisch verschieden wäre. Aber es hat im Neuen Testament oft Bedeutungsnuancen, die auf die Assoziierung des hebräischen Wortes für Wahrheit mit Gott zurückgehen. Und diese Nuancen sind eben durch die Septuaginta in das griechische Wort Aletheia gekommen. Dasselbe gilt für Wörter wie Dikaiosyne und Pneuma. Ja, für die meisten theologisch wirklich bedeutsamen Worte des Neuen Testamentes. Das Wort Pneuma steht im Griechischen in der Hauptsache für eine allerfeinste und ätherische Substanz. Ein Fluidum, das den ganzen Kosmos durchdringt, eine Substanz, aus der Gott und die menschliche Seele bestehen. Der Gebrauch dieses Wortes Pneuma in der griechischen Literatur zeigt überhaupt nichts, was dem hebräischen Gebrauch von Ruach als Bezeichnung des menschlichen Geistes und der machtvollen und aktiven Gegenwart Gottes vergleichbar wäre. Natürlich lässt etwa die aus der Erfahrung und dem Glauben des Apostels Paulus erwachsene wesentliche Christusbezogenheit des Begriffes Pneuma neue Dimensionen innerhalb der Gesamtbedeutung des Wortes im paulinischen Sprachgebrauch hinzukommen. Aber es ist nicht zu bezweifeln, dass der urchristliche und auch der spezifisch paulinische Gebrauch des Wortes Pneuma vom alttestamentlich-jüdischen Verständnis des Geistes Yahweh abhängt, das eben bereits durch die Septuaginta mit dem Wort Pneuma verbunden wurde. Oder denken wir an den christianisierten Inhalt, den das Wort Dikaiosyne bei Paulus als Bezeichnung der Rechtfertigung, also als Bezeichnung der spezifisch christlich verstandenen Erlösung hat. Diese Bedeutung weicht radikal ab von allem, was das Wort im profan-hellenistischen Denken und Gebrauch bezeichnet. Griechisches Denken hat keine Vorstellung von der Gerechtigkeit Gottes als einer göttlichen Aktivität, die Erlösung schafft. Nur als Übersetzung des hebräischen Tzidkat Yahweh gelangte der Ausdruck die Kaiosyne mit der genannten Sinngebung ins Griechische. Das Phänomen weitgehender Umprägung und Erweiterung der griechischen Begrifflichkeit bleibt also bestehen, nämlich schon durch die Septuaginta, obwohl sich vieles, was früher zu Unrecht als Bibelgriechisch beansprucht wurde, als Koinägriechisch erwiesen hat, als allgemeiner populärer Sprachgebrauch, und obwohl Berr zuzugestehen ist, dass die sprachformende Kraft des christlichen Glaubens in der Vergangenheit übertrieben wurde. Das ist also die eine Seite. Auf der einen Seite wurde das Griechisch der Septuaginta durch die Vorlage des hebräischen Alten Testamentes beeinflusst. Auf der anderen Seite wurde für das Urchristentum nicht weniger bedeutsam die Umpflanzung in einen Raum mit anderen geschichtlichen, religiösen und kulturellen Voraussetzungen, als sie für die altisraelitische Welt Geltung hatte, von Bedeutung. Unverkennbar waren die Übersetzer der Septuaginta vom Bestreben geleitet, sich einer Begrifflichkeit zu bedienen, durch die sie die Bedeutung der biblischen Rede griechischen Lesern verständlich machen können. Generell bedeutet deshalb die Septuaginta weitgehend Umsetzung aus Anschaulichkeit und Bildhaftigkeit der hebräischen Sprache in die Begrifflichkeit des Griechischen, wodurch das Mysterium Tremendum et Fascinosum zum Teil in einer rationalistischen Frömmigkeit aufzugehen droht. An die Stelle des Gottesnamens Yahweh, der nicht ausgesprochen werden darf, tritt die Bezeichnung Kyrios. Diese höchst bedeutsame Bezeichnung Kyrios mit absolutem und universalem Anspruch und zugleich als Ausdruck persönlichen Glaubens in dem Bekenntnis, dass Gott mein Herr sei. Durch diese Gottesbezeichnung wurde buchstäblich die Pforte geöffnet, durch die das junge Christentum zur Weltreligion gelangte. Statt Jesus ist der Messias, der Gesalbte, lautet das Grundbekenntnis, das Christliche auf griechischem Sprachboden bezeichnenderweise Kyrios, Jesus Christus. Kyrios, Herr, göttlicher Herr ist Jesus Christus, wobei Christus, das Gesalbte, das ja nicht Juden, Heiden von Herkunft ohnehin nicht viel besagte, nur mehr als Teil des Eigennamens mitklingt. Dass ich werde sein, der ich sein werde, wurde wiedergegeben mit Ego eimi ho'on und Gott damit als das wahre und höchste Sein beschrieben, wie es eben im griechischen Denken vorgestellt wird. Aus dem Yahweh-Zator, um die universale Macht des wahren Gottes zu bekräftigen, die fundamentale Aussage des Schöpfertums Gottes und seiner Ewigkeit, wurde in einige Texte sogar zusätzlich eingetragen. Der Gott in der Höhe wurde zum höchsten Gott, eine Bezeichnung, die in ihrer Zweideutigkeit, nämlich als Elativ oder Superlativ, den Absolutheitsanspruch des Judentums mit werbender Kraft gegenüber dem Polytheismus verbindet. Anthropomorphismen und Anthropopathismen über Gott werden zurückgedrängt, um den Gottesbegriff zu rationalisieren. Statt von der Hand Gottes wird dann von seiner Macht gesprochen. Aus der Begegnung des Mose mit Yahweh wird eine solche mit dem Engel Yahwehs, eine dem freilich gesamten zeitgenössischen Judentum angelegene Unterstreichung der Transzendenz Gottes, die selbstverständlich auch das Neue Testament ward, mit seinen verschiedenartigen zu Eroffenbarungszwecken erfolgenden Engelerscheinungen. In den späteren Übersetzungsstücken dringt sogar bezeichnenderweise das griechische Gottesprädikat Hikanos, der Allgenugsame, vor. Nicht weniger beachtlich ist das Eindringen soteriologischer und messianologischer Formulierungen. Wenn Jesaja 62, wo zur Tochter Sion gesagt wird, statt es kommt dein Heil, wenn das vielleicht nicht kein sicherer Beleg ist, hier sagt die Septuaginta soi ho soter paraginetai, dann liegt eine Annäherung an die Bezeichnung des Messias als soter sicher an zwei anderen Stellen vor. In Zacharia 9,9 ist nach dem hebräischen Text der Messias von Gott gerettet worden. Die Septuaginta spricht hier hingegen von einem König, der rettet, sozon, sodass die spätjüdische Auffassung des Messias als des Heilbringers ein wenig anklingt. Oder in Jesaja 49,6, wo der hebräische Text vom Heil Jahwes redet, scheint in der Septuaginta der Knecht Jahwes als eine messianische Gestalt verstanden zu sein, der zum Heil Eis Soterian für alle Welt werden soll. Ich will auf weitere Belege verzichten, was meinetwegen die Darstellung, die Betonung des Wesens der Sünde als frevelhafter Übermut, als Hybris betrifft. Bedeutsam ist auch, dass die Begriffe Leben, Glück und Frieden an sich wörtlich wiedergegeben zu transzendieren beginnen und etwa das Bildwort vom Holz des Lebens zum Typus der Rettung im eschatologischen Sinne wird. Natürlich erst recht, wenn man die ursprünglich griechischen Schriften der Septuaginta hinzunimmt, dann ist eben diese Septuaginta ein wichtiges Zeugnis der religiösen Weiterentwicklung des sogenannten Judentums, des nachexilischen Judentums der hellenistischen Epoche, so hinsichtlich der für dieses charakteristischen Angelologie, Engellehre und Dämonologie, dann der Enderwartung, zu der vor allem auch der Glaube an die leibliche Auferstehung zum Gericht gehört, der Tugendlehre und der religiösen Weltanschauung. Die weltweite, über die Grenzen des völkischen Judentums hinausgehende Wirkung dieser griechischen Bibel in der hellenistischen Welt wird eben auch bestätigt durch die zahlreichen Proselyten und Gottesfürchtigen, die zu den hellenistischen Gemeinden gestoßen waren und mit ihren jüdischen Glaubensbrüdern denselben Glaubensbesitz teilten, auf dem die christliche Missionspredigt aufbauen konnte. Einige Beispiele. Die Bedeutung der griechischen Bibel für das Christentum kommt natürlich vordergründig dort zum Ausdruck, wo eine Schriftstelle ausdrücklich zitiert wird. So begründet Paulus die ihm eigene Akzentuierung des Evangeliums, nämlich, dass alles Heil nur durch Glauben kommt, in Römer 1,17 zusammenfassend mit einem Zitat aus Habakkuk 2,4. Dieses lautet nach der Septuaginta, wie Sie hier sehen, ho de dikaios ek piste, oder hier steht der paulinische Text, Entschuldigung. Nach der Septuaginta lautet das Zitat, wenn Sie bitte vergleichen wollen, mit der paulinischen Fassung, ho de dikaios ek pisteos mu zesetai. Der Gerechte aber wird aufgrund meiner, nämlich Gottes, Treue leben. Dieser Septuaginta-Text, an den sich Paulus ganz offensichtlich anschließt, lieferte ihm für ihn drei gleich wichtige Begriffe, nämlich Dikaios, Zehn, beziehungsweise sogar das Futur, eben Zesetai, und Pistis. Dieses Habakkuk-Wort muss aber jetzt etwas wesentlich anderes und Neues besagen. Nämlich es muss besagen, Gerechtigkeit und damit zukünftiges ewiges Leben gewinnt der Mensch nicht aufgrund von Werken, nicht aufgrund der Erfüllung des mosaischen Gesetzes, sondern aufgrund von Glauben. Damit das Septuaginta-Zitat dies besagen kann, versteht Paulus Pistis selbstverständlich neu, christlich, eben als Glauben, näherhin von der existenziellen Bejahung und Aneignung der Erlösungstat Gottes in Christus, wobei er sich mit der Auffassung der Pistis als einer Eigenschaft des Menschen übrigens immerhin zugleich dem Urtext nähert und gewissermaßen also sich auf den stützen kann, insofern dieser von der Emuna der Treue des Gerechten spricht. Paulus muss so dann selbstverständlich das Yahweh-Wort, das Yahweh meinende Mu nach Ekpisteos auslassen und gegen den griechischen wie hebräischen Text die Worte Hodedikaios Ekpisteos zusammenlesen und das Verbum für sich nehmen, damit der Habakkuk-Text eben besagt, was er besagen muss, der aus Glauben Gerechte aber wird leben. In anderen Fällen hat ganz eindeutig ausschließlich der Septuaginta-Text die erwünschte Aussagekraft. Der hebräische Text von Jesaja 7,14 lässt bekanntlich eine Alma, eine junge Frau, schwanger werden. Die Aussage, von der Ekpneumatos Hagiu, von der aus göttlicher Kraft erfolgten Empfängnis Jesu, ließ sich also nur von der Septuaginta her stützen, die eben von der Parthenos spricht, idu he Parthenos en gastri hexai kai texetai hion, Matthäus 1,23. Umgekehrt, wenn derselbe Evangelist Matthäus die Kindheitserzählung von wunderbare Verfolgungs- und Errettungsgeschichte von Kapitel 2 dazu verwendet, um den nach dem vorausgehenden Kapitel 1 Ekpneumatos Hagiu gezeugten Jesus auch ausdrücklich als Sohn Gottes bezeichnen und durch die Flucht nach Ägypten und die Rückkehr von dort als solchen erweisen zu lassen, zitiert er in 2,15 Hosea 11,1 selbstverständlich nicht nach der Septuaginta. Er zitiert also nicht mit der Septuaginta ex Ägyptu met ekalesa ta technu autu, nicht wahr? Aus Ägypten habe ich seine Kinder, nämlich Israels Kinder, gerufen, sondern er zitiert hier nach dem hebräischen Text, der von Israel singularisch als Libni, als von meinem Sohn spricht. Er lässt den Propheten dann also sagen, ex Ägyptu ekalesa ton hyon mu, was hinzuschreiben ich vergessen habe. Übrigens, apologetische und absichernde Ausführungen gehören natürlich nicht hierher, nicht wahr? Aber wenn dem einen oder anderen Ihnen das alles ein bisschen dicke ist, nicht wahr? Dann nur kurz die Bemerkung. Man kann die urchristliche Verwendung des Alten Testamentes nur verstehen, wenn man berücksichtigt die grundsätzlich urchristliche und apostolische Überzeugung, dass eben in Jesus die alttestamentliche Heilserwartung und Verheißung in Erfüllung gegangen ist, dass also deshalb er die Norm und der Kanon der Auslegung des Verständnisses des Alten Testamentes ist und eben von dieser erfolgten Heilserfüllung her da der wahre prophetische Sinn des Alten Testamentes zu erheben ist. Und glücklicherweise haben die Leute ja nicht mit uns modernen Exegeten zu tun, nicht wahr? Vor allem nicht der heute so kritischen hochstehenden alttestamentlichen Exegese, nicht mal mit den historisch-kritischen Methoden, sondern mit den Auslegungsmethoden ihrer Zeit, die haargenau solche Beweisführung gestattete. Mit der griechischen und hebräischen Bibel ist selbstverständlich auf Schritt und Tritt in zahlreichen Fällen zu rechnen, in denen nicht im geringsten auf die Schrift hingewiesen wird. Da lesen wir beispielsweise Römer 8,32, er, der seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns nicht auch mit ihm alles schenken? Höchstwahrscheinlich beruht der Vers 32a, also er, der seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, auf einer schon traditionellen Formulierung. Die Verkündigung eines Hingerichteten als Messias war für jüdisches Empfinden nun einmal ein furchtbares Ärgernis. Der Messias, im Messias muss sich die Macht Gottes offenbaren, weshalb die Verkündigung, die christliche, von Anfang an gewissermaßen nach jeder Möglichkeit griff, um diese unmögliche Vorstellung von der Schrift her zu rechtfertigen und zu interpretieren. Und deshalb versuchte man den Tod Jesu am Kreuz unter anderem zu interpretieren als Erfüllung dessen, was Gott Abraham eigentlich versprochen hat. Gott belohnte Abraham durch eine entsprechende Handlung, indem er seines eigenen Sohnes nicht schonte, sondern ihn für uns, das heißt für die Nachkommen Abrahams, dahingab und so den der Abrahams Nachkommenschaft verheißenen Segen erfüllte. Die Formulierung von Römer 8,32a geht also wahrscheinlich auf eine, höchstwahrscheinlich auf eine Art von Midrash-Interpretation von Genesis 22,16 zurück, wobei das Uk Ephaisato, er schonte nicht, der Septuaginta entnommen ist, während das Tu Idiu Hiu des eigenen Sohnes dem einzigen Sohn des hebräischen Textes näher steht. Zur vollen Erklärung dieser christologischen und soteriologischen Interpretation der alttestamentlichen Stelle muss man freilich wieder, wie in zahllosen anderen Fällen des Neuen Testamentes, außer der griechischen und hebräischen Bibel hinzunehmen, die jüdische Midrasch-Überlieferung, also die halachische und haggadische Schriftexegese des Judentums der Zeitenwende. Die mündliche Auslegungsüberlieferung hatte ja nach gemeinjüdischem Verständnis, wie es vor allem durch die Pharisäer betont wurde, ja dieselbe Bedeutung wie das geschriebene Wort, was man eben auch bei der Verwendung der Schrift, bei der Verwendung der jüdischen Schriftauslegung, besonders der haggadischen Überlieferung, durch das Urchristentum berücksichtigen muss. Ein kleines Beispiel. Die alttestamentlichen Angaben über Umstände der Geburt und die Kindheit großer Männer wurden in der jüdischen Überlieferung weiter entfaltet zum Topos der Geburts- und Kindheitshaggadah. In der Geschichte des Kleinkindes zeigt sich bereits seine spätere Bestimmung an, nicht zuletzt auch sein künftiges Schicksal. So war besonders ausgeprägt, wie nicht zu verwundern ist, in verschiedenen Variationen die Haggadah vom Pharao und dem Moseknaben. Nicht der Pharao erfährt entweder im Traum, der gedeutet wird, oder von Schriftgelehrten oder von Astrologen, also von der bevorstehenden Geburt eines israelitischen Knaben, der die Herrschaft der Ägypter demütigen und die Israeliten stark machen will, etc. und so weiter. Nicht wahr? Das Urchristentum, zweifellos von judenchristlicher Seite, nicht verwendet diese Haggadah vom Pharao und dem Moseknaben, um Jesus als zur Bildung dieser Geschichte von Matthäus 2, also dieser Geschichte von dem neuen Pharao Herodes und dem zweiten Mose, nicht wahr, wie der erste Befreier, so der zweite, um eben durch die Wiederholung des dem Moseknaben, dem ersten Befreier, widerfahrenen Schicksals, Jesus als den zweiten Befreier, als den Messias Israel zu verkünden wobei zum Beispiel das Motiv von der Ankündigung des Rivalenkindes durch Astrologen in Verbindung mit dem alttestamentlichen Motiv vom Stern aus Jakob, von der Biliams Weissagung, natürlich den Anknüpfungspunkt gibt, um die Astrologen eben zugleich als die Vertreter der Heidenwelt erscheinen, in Jerusalem auftreten zu lassen im Sinne der eschatologischen Völkerwallfahrt, die dem Messias huldigen, im Unterschied zu Israel, das zu und Jerusalem, das zusammen mit Herodes erschrickt über die Geburt und das sich nicht kümmert um den Messias, die ihn nicht suchen, nicht wahr, wie die Vertreter der Heiden, obwohl sie aus der Schrift wissen, dass er in Bethlehem geboren werden soll, nicht wahr? Das ist eben zugleich die Antwort auf das Problem, das die Urchristenheit beschäftigen musste, ob Jesus wirklich der verheißene Messias sein kann, ob nicht schon allein die Tatsache, dass Israel als Ganzes sich nicht zu diesem Messias bekannt hat und das Christentum, sobald eine Kirche der Heiden wurde, nicht allein schon gegen die Messianität Jesu spricht, dass er die Erfüllung der alttestamentlichen Heilsprophetie ist. Nein, antwortet eben die Geschichte, nicht wahr? Schon in der Kindheit, im Kindheitsschicksal hat sich das im Voraus angezeigt. Aber Entschuldigung, ich habe viel zu viel gesagt. Ich wollte eigentlich nur sagen an diesem Beispiel, ganz wesentlich und ein Hauptzeuge dieser Pharao-Mose-Überlieferung, nicht wahr, dieser Pharao-Mose-Haggadah, ist außer der rabbinischen Überlieferung Josephus Flavius. Also wiederum bedarf es des Griechischen. Nun, die Frage, mit der Frage nach der Bedeutung des Griechischen für das Urchristentum ist natürlich auch verknüpft. Die Frage nach der Sprache Jesu, die an sich deshalb durchaus ernst ist, weil sich so die frühere Unterscheidung zwischen palästinischem Judentum und hellenistischem Christentum nicht mehr so aufrechterhalten lässt wie früher, weil man heute weiß, dass das gesamte Frühjudentum etwa von der Mitte des dritten Jahrhunderts an im strengen Sinne als hellenistisches Judentum bezeichnet werden muss und gerade im Zeitalter Jesu der Hellenismus seinen Hauptdruck gegen das Judentum ausübte. Aber aus, nachdem wir ja ohnehin später beginnen konnten, muss ich diesen ganzen Abschnitt Ihnen und mir schenken, so sehr diese ganze Problematik der Sprache Jesu zum Teil höchst interessante Einzelfragen aufwirft. Man denke nur etwa an diese komische Jesus-Bezeichnung Hios tu Anthropu. Das semitisierende Koiné-Griechisch der überlieferten Jesus-Worte, ausgesprochene Arameismen, eine ganze Reihe aramäischer Vokabeln, denen nur wenige hebräische Worte gegenüberstehen, die häufige Verwendung des Passivum Divinum, des antithetischen Parallelismus, die ungewöhnliche Häufung von Alliterationen, Assonanz und Paronomasie, die Verwendung von Meschalim, sprechen entschieden dafür, dass Jesus semitisch sprach, und zwar, dass er sich der aramäischen Umgangssprache, genauer der galiläischen Spielart des Westaramäischen, bediente. Nun, dieser Umstand, dass die Inhalte der Geschichte Jesu einschließlich von Worten Jesu sehr bald in griechischem Sprachgewand weitergegeben wurden und in größerem Umfang durch die in der zweiten und dritten Generation geschriebenen Evangelien uns ausschließlich griechisch überliefert ist, erfordert natürlich den vollen Einsatz des Griechischen. Sowohl im Hinblick auf die Auslegung der vorliegenden Schriften, die Erarbeitung ihrer Aussageintentionen im Einzelnen und im Gesamten, aber auch im Hinblick auf die Erarbeitung der Traditionsgeschichte. Letztere hat methodisch zu beginnen mit der redaktionsgeschichtlichen Untersuchung, um beispielsweise bei einer Einheit der synoptischen Überlieferung, einem Einzelwort oder auch einer Logiengruppe, einem Gleichnis, einem Streitgespräch, einer Wundergeschichte etc., um hier den redaktionellen Anteil des betreffenden Evangelisten abheben zu können und die meist vorgegebene Fassung, also die vormarkinische, vorlukanische Fassung zu eruieren, bedarf es nicht nur einer vordergründigen numerischen Wortstatistik, sondern einer eingehenden Vertiefung in die sprachliche und stilistische Eigenart des betreffenden Evangelisten, in seine spezifische theologische Ausrichtung und seine aktuellen Verkündigungsanliegen. Wer da nicht über ein ordentliches Maß an Kenntnis von Vokabeln und der Grammatik verfügt, wird kaum einigermaßen überzeugend je einen bestimmten Wortgebrauch, gewisse Wendungen, gewisse Konstruktionen als charakteristisch, markinisch, matthäisch und so weiter dartun können. Und dasselbe gilt natürlich analog auch für andere neutestamentliche Schriften, wie zum Beispiel vor allem für die Apostelgeschichte, wie die neuere Forschung in glänzenden Beispielen zeigt. Fragt man dann nach der Geschichte einer Einheit im vorliterarischen Stadium, ob in welchem Umfang, in welchem Wortlaut und in welchem Sinn ein Logion von Jesus selbst stammen könnte oder aber nachösterliche Bildung ist, so bedarf es nicht weniger philologischer Akribie. Ich nehme als Beispiel das bekannte Offenbarungswort Matthäus 11, 27, gleich Lukas 10, 22, das hier unter Nummer 2 steht, nach Matthäus. Es lautet bei Matthäus also, wie hier ist zu lesen, Panta moi paredote hypotu patrosmu kai udais epiginos kai ton hion aimeho pater ude ton pateratis epiginos kai aimeho hios kai ho eian bule tai ho hios apokalypsei. Im Unterschied zu Matthäus heißt es bei Lukas unter anderem Genos kai tis estin ho hios und nachher tis estin ho pater, was mit Recht als sekundäre Angleichung an griechische Sprechweise gilt. Die sachliche Bedeutung dieses in den älteren Evangelien einzigartigen Wortes, in welchem Jesus, wenn es ursprünglich ist oder wäre, offenbar seine Qualifikation als Offenbarer begründet, ergibt sich aus der Erwägung, dass die Art und Weise, in der Jesus den Heiligkeits- und Heilswillen Gottes auszulegen beansprucht, von alttestamentlich-jüdischen Prämissen her ein rätselhaftes Unikum ist, nicht? Er redet buchstäblich, wie wenn er Gott selber wäre, ohne sich zu berufen auf einen Spruch des Herrn, ohne sich zu berufen auf eine Vision wie ein Apokalyptiker, ohne das im Einzelnen aus der Schrift zu begründen, wie es jeder Schriftgelehrte, jeder, auch der Lehrer der Gerechtigkeit, der Große von Qumran, selbstverständlich tut. Die Frage der Herkunft des Logions ist bis heute kontrovers. Seine Echtheit wird verteidigt, ganz überwiegend wird es aber als urchristliche Bildung erklärt, und zwar seit Eduard Norden, meist aus hellenistisch-gnostischer Religiosität. Das gegenseitige Erkennen wird als ein Terminus technicus hellenistischer Mystik empfunden. Natürlich geht es jetzt hier nicht um eine Gesamterklärung. Ich muss schon aus Zeitgründen im Wesentlichen von der schwierigen ersten Stelle der im Ich-Stil gehaltenen Selbstvorstellung Jesu absehen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Was ist das alles? Ist das Erkenntnis? Ist das Macht und so weiter? Ich fasse also im Wesentlichen nur die Zeilen 2 bis 4 ins Auge. Ich habe vergessen, Herrn Dr. Fiedler zu sagen, ja, dass man das in Zeilen hätte schreiben können. Also diese 2 bis 4, das ist der Rest, nicht wahr, von Kai Udais Epiginos Kai. die in der dritten Person lehrhaft über das Verhältnis von Vater und Sohn sowie über die Offenbarungstätigkeit des Sohnes sprechen. Wie gesagt, es geht hier jetzt nur um eine Illustration, vor welche Probleme das Logion vor allem auch unter sprachlichem Aspekt stellt. Zweifel an der Ursprünglichkeit begründet bereits die Selbstbezeichnung Jesu mit dem absolut gebrauchten Hochios, hier in Korrelation mit dem ebenso absoluten Hopater, dessen jesuanische Herkunft, nämlich die des absoluten Hochios, sich schwerlich durch ein zweites Logion, nämlich Markus 13,32 Parallelen, belegen lässt. Absolutes Hochios, das traditionsgeschichtlich von Hochios Tutiu, das zweifellos älter ist, zu unterscheiden ist, findet sich an sich vor den Johannesschriften nur ganz vereinzelt. Der sogenannte johannäische Charakter wird deshalb seit Jahrzehnten gemeinplatzartig als Argument für seine Herkunft aus der späteren hellenistischen Gemeinde angeführt. Nun, abgesehen davon, dass unser Logion immerhin in der wohl in den 50er Jahren entstandenen Sammlung der sogenannten Logienquelle enthalten ist, lässt sich gegen das Einschleichen eines johannäischen Logions freilich schon vorweg geltend machen, dass Epigenos kein im johannäischen Schrifttum ganz fehlt und Apokalyptein bei Johannes nur im Septuaginta-Zitat Johannes 12,38 begegnet, also keine johannäische Vokabel ist und Paradidonai bei Johannes nie von Gott aus gesagt wird. Umgekehrt wäre es leicht vorstellbar, dass gerade einmal schon früh absolut gebrauchtes Hochios als in einem als Jesuswort verstandenen Logion der johannäischen Christologie mit ihren Erkennensaussagen wichtige Impulse geben konnte. Nun entscheidend ist vor allem, und darauf beschränken wir uns, die Frage, wie das Epigenoskein zu verstehen ist. Natürlich steht schön im Lexikon Epigenoskein erkennen, durch und durch erkennen, nicht wahr? Sogar wiedererkennen, anerkennen und so weiter. Aber damit ist noch nicht viel geholfen. Nun gibt es gewiss in der hellenistischen Mystik verwandte Aussagen zur Gegenüberstellung von zweifachem aktivischem Erkennen, Gnoskein, Epigenoskein, wenn auch freilich eine exakte Parallele noch nicht nachgewiesen ist. Also beispielsweise, ich kenne dich, Hermes, und du mich, zum Ergänzen, kennst mich. Ich bin du und du bist ich. Freilich, jeder, der griechisches Empfinden hat, wird das gleich merken, mehr für eine Herkunft aus dem semitischen Sprachbereich spricht bis auf die Konstruktion paredotehypo zweifellos der Stil und das Vokabular. Semitischer Stil zeigt sich in dem Asyndeton am Anfang, in der von Lukas beseitigten Wiederholung des Verbums der zweiten und dritten Zeile, im synthetischen Parallelismus der beiden mittleren Zeilen sowie in dem möglicherweise ursprünglichen Kai am Anfang der dritten Zeile der Lukas-Fassung des Logions. Sodann, die ungriechische Konstruktion Udais ai me, beziehungsweise Ude ai me, ist typisch aramäische Umschreibung des Nur. Vor allem lässt sich die auffallende Gegenüberstellung der Erkenntnisaussagen mit wörtlichen Wiederholungen, auf die sich vor allem die hellenistische Ableitung des Logions stützt, auch aus semitischem Sprachgebrauch erklären. Weil das Semitische kein reziprokes Pronomen besitzt, nämlich kein Pronomen für einander, gegenseitig, muss der Semit wenn er ein reziprokes Verhalten beschreiben will, entweder zu Umschreibungen greifen, wie zum Beispiel Hekastos to adelfo autou, Matthäus 18, 35, oder, wie in unserem Fall, zur Wiederholung seine Zuflucht nehmen. Also sagen, udais epiginos kai ton hion aimeho pater, ude ton pateratis epiginos kai aimeho hios. Also von der Ausdrucksweise her sind wir keineswegs auf den einen typisch griechischen gnostischen Erkenntnisbegriff angewiesen. Man kann das Logion wohl auch nicht einfach als Aussage über Jesus, den Offenbarer des unbekannten Gottes, interpretieren. Das Logion spricht ja ausdrücklich und zwar an erster Stelle vom Geheimnis des Sohnes, das keiner kennt außer dem Vater. Nicht zuerst vom Vater, sondern vom Sohn, den keiner kennt außer dem Vater. Ginge es hier um die mystische Beziehung des Vaters zum Sohn, die er sonst zu keinem hat, dann müsste Udena gebraucht werden. Und wie die Textgeschichte zeigt, was ich aber nicht ausführen kann, führte schon im 2. Jahrhundert dieses das gnostische Offenbarungsverständnis zur Umstellung oder Streichung dieser anstößigen zweiten Zeile vom Erkennen des Sohnes durch den Vater. Über hellenistisch-gnostische Aussagen hinaus geht so dann der Umstand, dass die Aussage der gegenseitigen Erkenntnis der Aussage der Exklusivität dieser Erkenntnis untergeordnet ist. Das ist etwas völlig über das hellenistisch-gnostische Hinausgehen. So dann zielt die Aussage der zweiten und dritten Zeile auf die vierte hin mit dem Stichwort Apokalyptein, welches das Hauptmotiv des vorangehenden Logions aufgreift. Die logische Struktur der Zeilen ist bestimmt durch die Gegenüberstellung von dem jedem anderen unzugänglichen Inhalt der gegenseitigen Erkenntnis von Vater und Sohn und Offenbarung. Der hier verwendete Erkenntnisbegriff ist also in seiner Art und seinem Umfang durch Apokalyptein näher bestimmt, das in der Bedeutung offenbaren ebenfalls ungriechisch ist. Hier geht es also offenbar nicht wie in der hellenistischen Gnosis um ein Verschmelzen mit der Gottheit im Erkennen, nicht um eine innere Schau der Gottheit. Das Erkennen wird nicht so erfahren, dass man in mystischen Erlebnissen in das Übersinnliche aufsteigt und so einer Offenbarung teilhaftig zu werden hofft. Gut. Also, ist dann etwa dieses Gnos kein vom alttestamentlichen ja daher zu verstehen, vom alttestamentlichen Erkenntnisbegriff, dessen stark voluntative Komponente besonders hervortritt, wenn von Gottes Erwählen als einem Erkennen gesprochen wird. Erkennen wird hier verstanden vom Menschen her im Sinne von Anerkennung oder aber auch von Gott her im Sinne von Erwählung. Es fehlt nicht an Exegeten, die von diesem semitisch bestimmten Verständnis des Epignoskein her das Logion ebenfalls als nachösterliche, nämlich im Wesentlichen judenchristliche Bildung erklären und dann seinen Erkenntnisbegriff folgendermaßen deuten. Das Erkennen des Sohnes durch den Vater könne nur heißen, dass Gott ihn erwählt und legitimiert hat und umgekehrt besagt das Erkennen des Vaters durch den Sohn, dass der Sohn allein den Vater wahrhaft anerkennt und aus der Gemeinschaft mit dem Vater lebt. Und deshalb sei ihm eben alles übergeben zur Offenbarung. Freilich werden nicht ohne Grund Bedenken angemeldet, ob dieses charakteristisch alttestamentliche Verständnis von Epigenoskein wirklich den Schlüssel zum Verständnis des Textes bietet. Schwierigkeiten ergeben sich hier wieder durch die für das Logion charakteristische pointierte Hervorhebung der Exklusivität des gegenseitigen Erkennens. Der Text gibt einfach keinen befriedigenden Sinn, ja wird unverständlich, wenn das Mittelstück besagen soll, dass kein anderer als der Vater den Sohn erwählt und kein anderer als der Sohn den Vater anerkennt. So dann kommt es nach der abschließenden Zeile 4 bei den Erwählten zu einem Erkennen des Vaters, Kraft der Offenbarung durch den Sohn. Die Tatsache, dass der Sohn den Erwählten durch seine Offenbarung ein Erkennen des Vaters ermöglicht, das seinem Erkennen entspricht, zeigt doch, dass der Erkenntnisbegriff es auch mit der Mitteilung von einem Wissen zu tun hat. Das hat der schlaue Bultmann vor 20 Jahren oder vor 10, wo er seinen Artikel Genoskein im theologischen Wörterbuch schrieb, natürlich erkannt und hat gerade darum von Zeile 4 her gegen eine Ableitung vom alttestamentlichen Erkenntnisbegriff argumentiert. Er zog daraus die Konsequenz, dass hier gnostischer Sprachgebrauch vorliege. Also haargenau wieder der, der sich uns als nicht zureichend erwiesen hat. Nun scheint allmählich guter Rat teuer zu werden. Aber die Exegese, die muss alle sprachlichen Möglichkeiten zu erschöpfen und eine zu verifizieren versuchen. Ich nenne nur zwei, die in der Diskussion stehen. Das voluntativ existenzielle Erkennen des Alten Testamentes enthält auch ein intellektuell theoretisches Moment, denn es setzt das Wissen voraus um das, was Yahweh getan und hat und was er fordert, was mein lieber alttestamentlicher Kollege Alfons Deisler natürlich viel besser sagen könnte. Natürlich ist dieses Erkennen nicht im Sinne von Wesenserkenntnis verstanden, da es israelitischem Denken entsprechend um ein Erkennen der Wege und Pläne Jahwes, seiner Gedanke, seines Wortes und seiner Weisung geht. Vor allem seit der Entdeckung der Qumran-Texte kann man darauf verweisen, dass der apokalyptische Erkenntnisbegriff, der Erkenntnisbegriff dieser als Apokalyptik bezeichneten Art frühjüdischen Fortsetzung und Ersatzes der sogenannten Prophetie, die es vor allem eben mit der Frage des Endgeschehens befasst. Also man kann darauf hinweisen, dass der apokalyptische Erkenntnisbegriff das im alttestamentlichen Verständnis schon vorgegebene noetische Element weiterentwickelt hat. Und zwar im Sinne der Erkenntnis eschatologischer und auch kosmischer Ereignisse, der Erkenntnis geheimen Pläne Jahwes in Geschichte und im Eschaton. Von daher wird die urchristliche Bildung des Logions mit der für die Logienquelle charakteristischen Menschensohn-Christologie in Verbindung gebracht. Den Sohn zu erkennen, heißt dann von diesem apokalyptischen Sprachgebrauch her, die Stellung und Aufgabe zu erkennen, die der Sohn in den Plänen des Vaters, der Welt grundsätzlich verborgen, nicht wahr, selbstverständlich nach apokalyptischer Betonung, einnimmt. Den Vater zu erkennen, heißt Einsicht in die geheimen Heilspläne Gottes zu haben. Unter Einbeziehung der ersten Zeile des Panta Moi Paredote geht es dann in dem Logion vor allem um das Wissen, dass der Vater Jesus alles übergeben hat. Das heißt, dass Jesus der kommende Menschensohn ist. Lieber Gott, man hat aber nun auch in der hellenistischen Welt im Alltag von Wissen und Erkennen gesprochen. Nicht? Da muss ja nicht immer so eine raffinierte theologische Konnotation dabei sein oder eine religiöse. Und wie im Alltag der hellenistischen Welt sprach man eben auch in Israel von Wissen und Kennen. Von dieser alltäglichen Verwendung des Erkennens und Kennens ausgehend erklärt zum Beispiel Joachim Jeremias das Logion als ein ursprüngliches Jesuswort. Die Korrelationsworte der Vater, der Sohn seien von Jesus gleichnishaft verwendet worden. Das heißt, Jesus erläutere den Themasatz, alles hat mir mein Vater übermittelt, mit Hilfe des Vater-Sohn-Vergleichs. Also mit Hilfe eines ganz allgemeinen Erfahrungssatzes, nämlich des Erfahrungssatzes, nur Vater und Sohn kennen einander wirklich. Das heißt, Jesus gebrauche hier diese Ausdrücke, der Vater und der Sohn haben gar nichts zu Theologisches und Christologisches, nicht wahr? Sondern einfach im Sinne des Erfahrungssatzes, nur Vater und Sohn kennen einander wirklich. Und Jeremias verweist zugleich auf das Bildwort vom Sohn als Lehrling, Johannes 5, 19 bis 20a. Auch die vierte und letzte Zeile, und wem es der Sohn offenbaren will, bleibe noch, sagt Jeremias, im Rahmen der alltäglichen Erfahrung, weil nur ein Sohn die Absichten und Handlungen seines Vaters wirklich versteht, kann nur er sie anderen verständlich machen, so dass eben der Spruch es dem Hörer überlässt, die Konsequenz zu ziehen, die sich für Jesu Sendungsanspruch ergibt. Nach Jeremias spricht Jesus oder hat Jesus hier also in der Verhüllung eines dem Alltag entnommenen Bildes Folgendes ausgesprochen. Wie ein Vater mit seinem Sohn redet, wie er ihm die Buchstaben der Tora beibringt, wie er ihn in das gehütete Geheimnis seines Handwerks einweiht, wie er ihm nichts verschweigt, wie er ihm das Herz öffnet, wie niemandem sonst. So hat Gott mir die Erkenntnis seiner selbst zuteil werden lassen. Den vorherrschenden Hypothesen einer erst urchristlichen Bildung des Logions kommt diese Erklärung von Joachim Jeremias nur insoweit entgegen, als sie die korrelativen Ausdrücke der Vater und der Sohn erst nachträglich auf Gott und Jesus beziehen lässt, also das absolute Hochios erst sekundär titular als christologischen Würdenamen verstehen lässt. Das heißt, seine Erklärung verteidigt Matthäus 11, 27 als ursprüngliche und zentrale Aussage Jesu über seine Sendung. Nicht? Sekundär ist da lediglich das, also hoppat her, nach Ostern als Gottesbezeichnung verstanden wurde und ebenso das absolute Hochios als christologische Bezeichnung. Die Richtigkeit dieser These einmal vorausgesetzt, wäre die gleichnishafte Verwendung von der Vater der Sohn die Grundlage der christologischen Bezeichnung der Sohn. Aber meine Damen und Herren, hier ging es mir ja nicht um die Entscheidung über die Richtigkeit der einen oder anderen Interpretation. Dazu sind wir wirklich hier nicht da und haben wir keine Zeit. Es ging mir nur darum zu illustrieren, wie man versucht, von verschiedenen Ausgangspunkten, von verschiedenen Verstehenshorizonten her, das Epigenos, kein dieses eine Wort zu verstehen und was vom Verständnis dieses einen Verbums abhängt. Blicken wir jetzt nur wirklich ganz summarisch auf die außerevangelischen Schriften, besonders auf die neutestamentlichen Briefe und Episteln. So trägt unter anderem der Vergleich, um das nur als Beispiel zu nennen, mit der kynisch-stoischen Diatribe viel zur Erklärung bei. Als Wanderprediger treten, als Gottesboten wie die Kyniker, wie die kynisch-stoischen Wanderphilosophen und Menschheitserzieher, treten auch die christlichen Missionare in den hellenistischen Städten auf. Als solcher wird zum Beispiel Paulus bisweilen in der Apostelgeschichte gekennzeichnet. Die persönliche Anrede des anwesend gedachten Gesprächspartners, also der Dialogcharakter, ist zum Beispiel in den Briefen Pauli, aber auch sonst oft zu beachten. Römer 3, 1, 9, du aber Jude, nicht wahr? So spricht er ihn an, um ihm klarzumachen, dich hat dein Gesetz ja nichts genützt, nicht wahr, weil du es nicht befolgt hast, du bist also genauso ein Sünder wie die Heiden und so weiter, nicht? Römer 9, 19, 11, 17, folgende und so weiter. Wie der Popularphilosoph liebt auch Paulus zum Beispiel, aber nicht nur er, aber vor allem dort in Paulusbriefen wird das sichtbar. die sprichwortartige Prägnanz des Ausdrucks. Argumentiert er aus dem Selbstverständlichen, aus der Natur der Dinge, mit einem Sprichwort. Allüberall begegnen Topheuter Diatribä, Bilder und Gleichnisse aus dem Leben der Großstadt, vom Sport, aus der Arena, aus dem Soldatenstand, aus der Rechtssphäre, vom Künstler, aus der Bank, aus dem Bank- und Geschäftswesen und so weiter. Nicht zuletzt das Bild vom Leib und den einzelnen Gliedern, nicht wahr, dem Organismus. Geläufige Lehrmittel sind die Verwendung von Tugend- und Lasterkatalogen mit ihren Abschlussformen, die weit näher denen der Diatribä stammen, der griechisch-römischen Welt, als etwa den Aufzählungen von Quran. Die Verwendung von Pflichtenlehren, nicht wahr? Dieser Schemata, die schon vorhanden waren, die sogenannten Haustafeln, die ein auch im ersten Petrusbrief und so weiter und überhaupt in Deuteroapostolien erscheinen. Dann die Verwendung von kosmopolitischen Formeln, jetzt angewandt auf Christus, nicht wahr? Weder Jude noch Hellene, Barbar, Skythe, weder Mann noch Frau, nicht wahr? Hier nur ein Beispiel dafür, wie die Verwendung, wie bei einem theologisch höchst umstrittenen Text, die eine Stilform der Diatribä zum Verständnis beihelfen kann, nämlich in der Verhandlung des philosophischen Menschheitserziehers mit seinem anwesenden bzw. literarisch fiktiven Gesprächspartner, zählte nicht nur, dazu gehörte nicht nur die Anrede in der zweiten Person, sondern auch die lebhafte Schilderung in der ersten Person, ohne dass der Redende in diesem Fall sich persönlich oder ausschließlich meinen würde. Also denken Sie, das ist eben dieser umstrittene Text von Römer 7, dieses Kapitel, nicht wahr? Wo Paulus unter anderem sagt, denn nicht was ich will, das vollbringe ich, sondern was ich hasse, gerade das tue ich. Das sagt Paulus über den vor der innerlich bejahten Forderung des Gesetzes Gottes versagenden Menschen. Nach Auffassung der Majorität heutiger Exegeten wollte der Apostel, der sich nachweislich auch sonst häufig der Stilformen und thematischen Topoider, die er dabei bediente, hier den unerlösten Menschen schildern, also den vor und fern von Christus lebenden Menschen. Diese Erklärung bedeutet offensichtlich eine Flurbereinigung auf dem kontroversen Gebiet der Rechtfertigungslehre. Denn die Schilderung des unglücklichen Kampfes mit der Sünde ist in diesem Fall nicht vom Christen zu verstehen, der trotz seines ernsthaften Wollens eben doch Sünder bleibt. Und nun kurz ein letzter Punkt. Die volle Bedeutung des Griechischen für die Erforschung der Anfänge des Christentums würde natürlich erst in Erscheinung treten, wenn man, was ja hier nicht geschehen konnte, noch stärker die Sachfragen angehen würde. Also wenn man die Gesamtheit der für die hellenistische Welt charakteristischen und in erster Linie in griechischen Quellen bezeugten Vorstellungen und Strömungen einbezöge, die sich in positiver und negativer Auseinandersetzung im neutestamentlichen Schrifttum reflektieren. Man denke beispielsweise an die Verkündigung von Gott und der Weltschöpfung, an die Bedeutung der jüdisch-hellenistischen Sophia, Lehre und der jüdisch-hellenistischen Wortspekulation für die Christologie, an das Problem vom Anthropos-Erlöser-Mythos, an die Vorstellung vom Taios Aner und seinen Wundertaten, die bereits vom hellenistischen Judentum auf gewisse Große des alten Bundes übertragen wurde, an die Mysterienkulte und ihre Bedeutung für die Deutung und Artikulierung des in der Taufe erfolgten und erfolgenden Heilsgeschehens. an den seit dem ersten Korintherbrief zu beobachtenden gnostischen Enthusiasmus mit seiner doppelten Auswirkung, nämlich dem ethischen Libertinismus, dem Laxismus einerseits, nicht? Wir haben den Geist, keine Sünde, gibt keine Sünde, nicht wahr? Auferstehung natürlich genauso wenig. Und andererseits der Leib- und Weltfeindlichkeit. Oder an die Problematik römischer Staat, staatliche Behörden und Christen oder an den Herrscherkult. Nicht zu vergessen ist auch das in den Spätschriften des Neuen Testamentes zunehmende Eindringen einer ausgesprochen hellenistischen Begrifflichkeit. Und zwar oft nicht nur auf dem Gebiet der ethischen Parenese, sondern auch der Heilsverkündigung im engeren Sinne. Denken wir beispielsweise an die im neutestamentlichen Schriftum völlig neue Beschreibung des Endheils mit Hina Geneste. Der Fromme danach trachtet, durch Mysterien weihen, durch Mitnachvollzug des Schicksals der Gottheit oder durch den Aufstieg der Seele, nicht wahr, zur Gottheit, die Vergottung seiner menschlichen Natur zu erleben. Freilich wird diese griechische Ausdrucksweise im Zusammenhang der Verse 2 Petrus 1,3 folgender eindeutig christlich interpretiert. Die Teilhabe an der göttlichen Natur ist hier nicht als im Wesen des Menschen begründet verstanden, nicht in einer natürlichen Verwandtschaft zwischen dem höheren Teil des Menschen und Gott gesehen im hellenistischen Sinne, sondern nur als reine Gabe Gottes möglich und begründet, nicht wahr, schon durch die Christusverbindung. Und der fiktiv redende Petrus, nicht wahr, also dieser Verfasser, der eben in der zweifellos sehr kritischen Situation, wo es sehr ernstlich um die Bekämpfung der libertinistischen Gnosis geht und vor allem auch um die Leugnung der Parousie und des Gerichtes, der eben da unter dem Namen der anerkannten Autorität des Petrus, eines Urapostels, schreibt, ich sage, dieser fiktiv redende Petrus will selbstverständlich sich nicht damit gewissermaßen auf eine dogmatische Formulierung des Endheils festlegen. Er will vielmehr die christliche Hoffnung in einer Ausdrucksweise darstellen, welche die Leser anspricht und diese überzeugen kann, dass das orthodoxe Christentum imstande ist, die religiösen Inspirationen ihrer Umwelt voll zu befriedigen. Nur freilich, das gehört auch dazu, versetzen wir uns in die Zeit der späteren theologischen Arbeit, beginnend mit Clemens Alexandrinus, für die sowohl die Abfassung unseres Briefes durch den Apostel Petrus selbstverständlich war, als auch von ihren philosophischen Prämissen her der Begriff Physis, das heißt das natürliche Wesen, fundamentale und konstruktive Bedeutung hatte. Dann verstehen wir, dass unsere Stelle geradezu der Locus Classicus der Soteriologie und der Gnadenlehre im Besonderen geworden ist. Nach unserer heutigen Kenntnis können wir jedoch weder die Autorität des Urapostels Petrus hinter diesem Schreiben sehen, noch sind wir berechtigt, für den uns zu dem unbekannten Verfasser die Absicht einer dogmatischen Formulierung des Endheils zu beanspruchen, nicht wahr? Weil wir eben mit der genannten pastoralen Intention seiner Ausdrucksweise rechnen müssen. Freilich, wenn ich dieses Beispiel etwa anführte, gehört, um damit unseren bloß exemplarischen Überblick abzuschließen, gehört zur vollen Auswertung der griechischen Sprache für die Erforschung des Urchristentums nicht weniger auch immer die Gegenfrage, welche typisch hellenistische Terminologie in einem analogischen Sachbereich etwa nicht begegnet. Und da könnte man wieder von vorne anfangen mit vielen Beispielen. So ist es beispielsweise für die sogenannte Ämterlehre und das Amtsverständnis des Urchristentums gewiss beachtlich, dass hellenistisch gebräuchliche Bezeichnungen für Würdestellungen und Ämter nie zum Beispiel begegnet, Archä, gleich Amt, Herrschaft, Timä, Würde, Ehrenbezeugung, Telos, Würdestellung, Machtvollkommenheit, Archontes, nicht wahr, Gerusiarchoi und so weiter, so wenig begegnet, wie etwa Hieros in Anwendung auf Menschen, im Gegensatz etwa zu dem starken Vorkommen der Vokabeln Doulos und Diakonia. Aber endgültig genug. Was ich, meine Damen und Herren, zu erklären versuchte, die Erforschung des Christentums vorab seiner Anfänge steht oder fällt mit der ernsthaften Pflege der griechischen Sprache Tertium non datum.
Anton Vögtle, geboren 1910 in Vilsingen, Hohenzollern, gestorben 1996 in Freiburg im Breisgau, war von 1951 bis 1979 Ordinarius für die Exegese des Neuen Testaments an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Mit seiner Habilitationsschrift über die Menschen-Sohn-Thematik fand er sein Lebensthema. Die Festschrift zu seinem 65. Geburtstag trägt dementsprechend den Titel »Jesus und der Menschensohn«. Und auch noch nach seiner Emeritierung veröffentlichte er 1994 die Studie »Die Gretchenfrage des Menschensohn-Problems – Bilanz und Perspektive« in der Reihe »Questiones Disputatae«. Zu grundlegenden neutestamentlichen Themen legte Vögtle auch Veröffentlichungen für eine weitere Leserschaft vor. Das thematische Spektrum der Arbeiten Vögtles umfasst die gesamte neutestamentliche Exegese, angefangen von Einleitungsfragen bis hin zur Auslegung des letzten Buches des Neuen Testaments, der Johannesapokalypse. Für den Durchbruch der historisch-kritischen Exegese in der katholischen Theologie noch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war Vögtle eine der maßgeblichen Wegbereiter. Anton Vögtle war im Jahr 1958-59 Rektor der Albert-Ludwigs-Universität. Einen Ruf an die Universität Bonn lehnte er 1965 ab. 1966 wurde Vögtle zum päpstlichen Hausprälaten, 1967 zum päpstlichen Konsultor, 1973 zum Ehrendomkapitular, 1981 zum Ehrendomherr in Freiburg ernannt. Er war als erster katholischer Exeget sowohl Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften als auch Mitglied der Studiorum Novi Testamenti Societas. Vögtle war auch Vorsitzender des katholischen Bibelwerks. Sein Heimatort Vilsingen ernannte ihn 1973 zum Ehrenbürger.